Ich freue mich sehr darüber, heute mal wieder hier in München sein zu können. Es ist das erste Mal seit der Konfirmation von meinem Patensohn, dem Tim. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und das ist schön, dass ich jetzt wieder hier sein kann. Als ich damals bei der Konfirmation hier war, da hatte ich ja noch überhaupt keine Ahnung, was da in diesen kommenden Jahren auf mich zukommen würde. Einer hier aus ihrer Mitte, der sprach mich eben darauf an, dass er mich im Jahr 2000 auf dem Kirchentag gehört hatte, als ich über das Thema gesprochen habe, wollen Sie wachsen? Und das ist tatsächlich so ein Thema, was mich so ein bisschen geleitet hat durch meine gesamte Arbeit von Anfang an. Als ich 1991 nach Zehlendorf kam, da war ich in der glücklichen Situation, vor mir einen sehr dickköpfigen Pfarrer gehabt zu haben, nämlich Bischof Schöne, der damals in Zehlendorf, als er dort Pfarrer wurde, sagte, das kleine Kapellchen, was wir hier haben, das kommt gar nicht in Frage, wir bauen hier eine große Kirche hin. Ne? Alle haben ihn für verrückt erklärt, weil sie sagten, so eine kleine Gemeinde lohnt sich nicht. Aber er hatte von Anfang an diese Perspektive, wenn wir klein bauen, dann bleiben wir auch klein. Wenn wir groß bauen, dann werden wir auch groß. Und so war es tatsächlich dann eben auch, als ich dort angefangen hatte, ja, war die Kirche noch richtig schön groß. Dann fing es an, dass Anfang der 90er Jahre dann die Russlanddeutschen ja in großen Scharen kamen. Und wir begannen also mit einer Missionsarbeit unter jüngeren russlanddeutschen Familien. Also gerade jetzt nicht denen, die immer schon auch in der Sowjetunion da gewesen waren, in den Gebetsversammlungen gewesen waren, sondern Leute, die nur noch wussten, ja, irgendwie meine Großmutter war lutherisch, aber das war dann alles, was sie noch vom christlichen Glauben wussten. Und da war es dann so, dass in den 90er Jahren ungefähr 400 junge russlanddeutsche Familien oder Familienangehörige, also insgesamt, dann in unsere Gemeinde kamen. Da wurde die Kirche also schon allmählich etwas zu klein. Aber dazu sind ja Kirchen da, dass sie dann nachher zu klein wurden. Und dann war es so, dass ich dann so allmählich dachte, jetzt kann ich mal allmählich durchatmen. 1999 erinnere ich mich noch, da hatten wir Missionsfest mit Missionar Fritz Adolf Häfner. Und Fritz Adolf Häfner stellte sich hin bei uns und sagte, was habt ihr es hier gut in Berlin? Ihr habt hier so viele Muslime, die ihr mit der deutschen Sprache erreichen könnt. Hier ist ein Riesenmissionsfeld. Wir haben gesagt, nun, ja gut, lass ihn reden. Typisch Missionar, die haben manchmal so verrückte Ideen. Ne? Als ich das gehört habe, ich habe nie gedacht, dass ich mal was mit Muslimen zu tun kriege. Dann nächster Schritt. 2005 wandte sich an uns die Dreieinigkeitsgemeinde in Steglitz. Sie war nicht weit weg entfernt von uns, hatten ein relativ großes, aber ziemlich marodes Kirchgebäude. Und in diesem großen, maroden Kirchgebäude saßen da sonntags also noch 10, 15 Leute und sie waren so ein bisschen in der Stimmung, der Letzte macht das Licht aus. Also bitte, sagten sie, können wir uns euch anschließen? Ihr habt so viel Potenzial in Zehlendorf. So war es so, dass wir also seit dem 1. Januar 2006 zwei Kirchgebäude in der Gemeinde hatten. Samstagabends fuhr ich dann immer nach Steglitz, habe da die Gottesdienste gehalten. Und dann haben wir uns dieses Ding angeguckt und haben gesagt, also das ist so marode, Kirche ist viel zu groß. Wir reißen die Kirche ab und bauen in die Ecke des Grundstücks, was wir haben, eine kleine Kapelle, verkaufen den Rest des Grundstücks Getränke Hoffmann. War alles schon abgesprochen. Aber dann kam immer irgendetwas dazwischen. Es war also merkwürdig. Immer, wenn wir abreißen wollten, klappte das nicht. Ne? Und dann war es so, dass im Jahr 2007, 2008 zum ersten Mal zwei Iraner aus Leipzig zu uns kamen. Von besagtem Missionar Fritz Adolf Häfner, der tatsächlich da seinen Riecher in Leipzig als erster Richtung Asylbewerberheime ausgestreckt hatte, festgestellt hatte, gerade unter den Iranern und Afghanen ist eine große Offenheit fürs Evangelium. Er fing also in Leipzig mit dieser Arbeit an. Dann waren da also zwei Leute, die fertig waren, in Leipzig keine Arbeit fanden und danach Berlin kam und nun hörten sie, Mensch, da in Zehlendorf, da ist schon Migrantenarbeit am Laufen, wenn eben auch mit russlanddeutschen Migranten, aber die haben da so ein bisschen Erfahrung schon, also kamen sie zu uns. Dann passierte erstmal längere Zeit gar nichts, dann kam so ein Dritter dazu und die wurden alle sehr betuddelt, unsere Perser, ne? So ein paar Perser in der Gemeinde zu haben, das ist schön, kann man so ein bisschen betuddeln. Ne? Ging es aber los, dass dann 2011 dann so die nächsten auftauchten und im Juli 2011 habe ich also zum ersten Mal selber einen Iraner dann getauft. Es blieb dann 2011 allerdings immer noch bei den zwei Leuten, die ich dann da getauft hatte. Dann brachte einer den nächsten mit. 2012 ging es dann mit einem Mal los. Das kann man dann schon fast ein bisschen mathematisch erfassen, wenn jeder wieder den nächsten mitbringt. Ostern hatten wir 8 Täuflinge in der Osternacht, Pfingsten waren es 14, dann kam im Juli 14, dann kam im Oktober 14 und Ende des Jahres 2012 hatte ich also schon da plötzlich 80, 90 Iraner in der Kirche, sodass wir Ende 2012 anfangen mussten, 2 Gottesdienste anzubieten, weil die Leute nicht mehr in die Kirche passten. Denn diese Iraner und Afghanen hatten eine sehr merkwürdige Eigenschaft. Die kamen jeden Sonntag in die Kirche. Und das war natürlich ein echtes Problem. Sowas ist natürlich etwas schwierig, wenn die das auch noch so ernst nehmen, was in der Bibel steht. Ja, also was machen wir da bloß? Also dann war es allerdings auch ganz spannend. Dann ging nämlich, da komme ich wieder auf das Eingangsstatement von eben zurück, die Frage, wollen wir wachsen? Da ging nämlich jetzt tatsächlich auch das große Gemurmel in der Gemeinde los. Es gibt also so ein gewisses soziologisches Gesetz, was also besagt, wenn mehr als 10% Neue in eine Gemeinde reinkommen oder in einen Verein oder irgendeine Gruppe, dann fühlt sich der alte Stamm vernachlässigt. Und dann kommt also das Geschrei, der Pastor kümmert sich nur noch um die Neuen. So ein bisschen vergleichbar, wenn in einer Familie das zweite Kind geboren wird und das erste dann schreit, ah, Mama ist nur noch für das zweite da. Das war also ein bisschen auch da die Diskussion, die sich dann so zuspitzte, dass wir tatsächlich dann die Entscheidung getroffen haben, Anfang 2013, wir müssen die ganze Sache auf völlig neue Beine stellen. Wir müssen jetzt also die Arbeit unter den iranischen und afghanischen Migranten, die müssen wir jetzt extra gestalten. Und, oh Wunder, wir hatten noch eine große, zwar sehr alte und baufällige Kirche, aber die konnten wir dann einfach nehmen. Und da bin ich also dann im Mai 2013 mit damals etwa ungefähr 150 Iranern und Afghanen nach Steglitz gezogen. Ich hatte also man muss noch dazu sagen, Gottlob hatte uns bereits im Jahr 2012 die Kirchenleitung einen zweiten Pfarrer nach Zehlendorf geschickt, weil die Arbeit einfach so viel wurde. Pfarrer Markus Büttner kam da also hin, sodass wir das Ganze also ganz gut aufteilen konnten. Ich ging nach Steglitz, er blieb in Zehlendorf und ich hatte dann eben auch zu den Einheimischen gesagt, okay, ihr seid auch herzlich eingeladen, mit nach Steglitz zu kommen, aber ihr müsst gleich von vornherein wissen, es gibt hier keine Diskussion darüber, ob wir Flüchtlingsarbeit machen, sondern das ist Flüchtlingsgemeinde und wer diese Arbeit unterstützen will, da bin ich von Herzen dankbar dafür. Wir brauchen auch Einheimische, die das mitmachten. Und dann gab es eben tatsächlich diese Diskussion, die einen, die dann eben sagten, nee, wir wollen es jetzt wieder lieber im kleinen Kreis gemütlich haben und die anderen, die sagten, oh ja, das ist jetzt eine neue Aufgabe, der wir uns stellen und so fingen wir dann also an. Mit schlotternden Knien ging ich dann also Ende Mai 2013 in den ersten Vormittagsgottesdienst, den wir dann da wieder hielten, weil ich wirklich nicht wusste, kommen die Iraner eigentlich nun alle mit, kommen Einheimische mit und siehe da, sie kamen. Damals dachte ich, das sei voll, wie die Kirche aussah. Also da waren dann doch in der Kirche über 100 Leute und da dachte ich, Mensch, ja, doch haben wir jetzt so eine gewisse Möglichkeit, jetzt hier zu starten. Kaum hatten wir da angefangen, kannte der Run keine Grenzen mehr. Also die Leute kamen und kamen und jeder brachte den Nächsten mit. Es spitzte sich dann natürlich nochmal ganz deutlich zu, als die Balkanroute geöffnet wurde. Also bei allen Diskussionen, die da nun geführt werden, soll man nie vergessen, wie viele Tausende von Christen auf diesem Wege gerettet worden sind. Ende 2015, Anfang 2016. Ja, es war also so, dass ich dann oftmals bis Mitternacht gesessen habe und die Namen der Neuen, die sich für einen Taufunterricht anmeldeten, aufgeschrieben habe. Ja, ich hatte also Anfang des Jahres 2 Taufkurse mit jeweils 250 Teilnehmern jeweils. Und ja, es ging dann also immer weiter. Wir mussten dann natürlich sehr, sehr genau aufpassen nachher mit Taufprüfungen und so weiter. Ich werde auf diese Einzelheiten später dann noch einmal eingehen. Jedenfalls, um die ganze Sache so ein bisschen einfach mal zu skizzieren, wo wir nun heute gelandet sind. Wir haben mittlerweile etwa 1500 Gemeindeglieder. noch eine ganze Menge Taufbewerber im Augenblick auf der Matte, die also noch zusätzlich da sind. Ja, davon sind ungefähr 160 Russlanddeutsche, 90 Einheimische und der Rest spricht eben Farsi oder Dari. Ja, die Dinge haben sich also völlig geändert. Ja, unser Gottesdienstbesuch sieht eben so aus, dass mittlerweile die Leute in den Treppenhäusern sonntags auch noch stehen, Vorraum sowieso, Empore sowieso. Ja, so ein Übersetzung. Es gibt, der Gottesdienst ist mittlerweile zweisprachig, nicht direkt, dass alles übersetzt wird. Wir starten jetzt am Sonntag mal mit einem neuen Konzept, dass ich tatsächlich einmal im Monat die Predigt dann immer Satz für Satz übersetzen lasse. Ansonsten mache ich das in einer der Bibelstunden am Samstag, dass ich da dann immer schon mal die Predigt zusammenfasse. Aber sind eben bestimmte Teile des Gottesdienstes, sind auch auf Farsi. Die Lesungen machen wir immer auch auf Farsi. Vater Unser und Glaubensbekenntnis ist auf Farsi. Kommunionausteilung ist auf Farsi. Der persische Chor singt. Während der Kommunionausteilung singen wir auch persische Lieder. Aber ansonsten ist eben viel dann während der Woche in den Taufunterrichten, Bibelstunden und so weiter dann auch noch zusätzlich auf Farsi natürlich dann auch die ganzen Gespräche, die wir dann einzeln mit den Leuten führen. Ja, also unsere Gottesdienste haben mittlerweile eben etwas andere Dimensionen angenommen. Ja, jetzt letzten Sonntag Neujahr, herrlich, nur gut 200 Kommunikanten, mal ein schöner kleiner Gottesdienst, ne? Aber ansonsten haben wir meistens doch über 300 bis 400 Kommunikanten am Sonntag, ne? Ja, also wir haben zwei Kommunionhelfer, wir versuchen schon so zügig wie möglich alles durchzuziehen. Wir haben jetzt seit Anfang des Jahres allerdings gesagt, wir machen nur noch Kindertaufen am Sonntag, was allerdings trotzdem heißt, dass wir fast jeden Sonntag eine Kindertaufe auch in der Kirche haben, ne? Aber ansonsten die Erwachsenentaufen in Gruppen, die machen wir immer samstagabends in den Vorabendmessen. Da haben wir dann meistens so 15 bis 20 Taufen alle zwei Wochen von den Erwachsenen dann, ne? Weil es einfach, wir wollen nicht sehr viel über 3,5 Stunden am Sonntag mit dem Gottesdienst kommen. Wir waren doch schon weit über 4 Stunden, ne? Und da haben wir gesagt, das wird jetzt langsam ein bisschen, ne? Also 10 Uhr Beichte, wir wollen um 13:30 fertig sein, ne? Das ist immer unser Ziel, ne? Schaffen wir nicht immer, aber meistens dann eben doch. Danach gibt es dann immer ein gemeinsames Mittagessen und da wird im Augenblick noch in einer Teeküche, aber Gottlob, ab diesem Sonntag dann in einer richtigen Küche, ne, wird dann eben für 300 bis 400 Leute noch gekocht, ne, die noch da bleiben dann nach dem Gottesdienst, ne, und das ist immer eine ganz, ganz wichtige Sache, dieses gemeinsame Essen, was wir dann anschließend dann noch miteinander dann auch einnehmen. Ja, also die ganze Geschichte ist natürlich ein reines Glaubenswerk, um das schon mal vorwegzunehmen, bevor ich jetzt gleich speziell jetzt nochmal dazu komme, zu erklären, warum diese Leute eigentlich bei uns sind und was da eigentlich abläuft. Als wir damit angefangen haben, wir wussten genau, wir können das Ding zum Beispiel überhaupt nicht selber finanzieren. Versuchen Sie mal mit einer Gemeinde von 1500 Leuten, wovon 1200 Asylbewerber Geld kriegen, irgendwas auf die Beine zu kriegen. Geht gar nicht. Aber das merken wir eben, was nicht geht, geht bei Gott eben doch, ne? Wir machen es einfach, ne? Wir haben jetzt eben, es ging nicht anders, wir mussten einen großen Gemeindesaal bauen. Ja, und dann erfahren wir immer wieder Wunder, dass zum rechten Zeitpunkt dann auch wieder das kommt, was wir brauchen. Wir erfahren so handgreiflich immer wieder, dass der Herr der Kirche die Kirche baut und nicht wir. Es ist unglaublich, ne? Also, aber man wird eben immer wieder an diese Punkte geführt, wo man selber sagt, es kann gar nicht mehr gehen, ne? Und dann merkt man, wie Christus derjenige ist, der baut, ne? Und nicht wir es sind, ne? Und so haben wir jetzt also auch diesen großen Gemeindesaal, wo also dann doch 300 Leute gut jedenfalls im Stehen dann essen können, ne? Den haben wir jetzt also gerade fertiggestellt, ne? Und das ist also einfach wunderbar. Man atmet auf. Vorher war man also wirklich dermaßen beengt in den Räumlichkeiten, ne? Wir haben ab dem Sommer immer das Mittagessen draußen im Garten einnehmen müssen, bis inklusive ersten Advent. Und es war, ja, also es war schon abenteuerlich, ne? Aber auch das, es war schon kitschig, ne? Jeden Sonntag um 1 Uhr schien die Sonne, ne? Also man konnte machen, was man wollte. Zweiter Advent, Kirchweihe, es regnete, ne? Also, ne? Ich meine Gemeindesaalweihe, ne? Also seitdem regnet es immer sonntags, ne? Aber bis dahin, wir haben immer im Trockenen jeden Sonntag das Essen haben können. Ja, also es, wie gesagt, also es sind immer wieder ja, sehr, sehr glaubensstärkende Erfahrungen, die man dann auch macht. aber es sind immer wieder Schritte ins Ungewisse. Wenn wir am Anfang des Jahres einen Haushaltsplan erstellen, dann können wir immer nur sagen, Herr, wir können es nicht, jetzt sieh mal zu, was du daraus machst. Ne? Und am Ende des Jahres kann man immer wieder nur Danke sagen. Ne? So arbeiten wir, so leben wir und es ist einfach herrlich, so arbeiten zu dürfen, dass nicht von vornherein immer schon am Anfang des Jahres alles feststeht, ja, so läuft das bis Ende des Jahres. Ich habe doch keine Ahnung, was Ende 2017 in unserer Gemeinde sein wird. Nicht die geringste. Ne? Also was sich da wieder alles entwickelt, das wissen wir noch gar nicht. Ja, also das schon mal so als erster kleiner Überblick dessen, was jetzt mittlerweile so unser Hintergrund ist, dass wir also mittlerweile Wunder erfahren haben, mit denen ich, als ich hier bei Tims Konfirmation war, also noch nicht im Traum gerechnet hätte, dass sowas jemals passieren kann. Was sind das für Leute, die da eigentlich nun zu uns kommen? Es sind Menschen aus, im Wesentlichen aus dem Iran und Afghanistan. Es sind also nicht, das wird immer leicht verwechselt, es sind jetzt nicht irgendwelche Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien oder so. Man muss auch wissen, die Sprache, die die Iraner und Afghanen sprechen, ist eine völlig andere Sprache als das Arabische. Das wird von daher immer wieder verwechselt, weil eben auch Persisch mit arabischen Schriftzeichen geschrieben wird. Hat aber ansonsten mit dem Arabischen herzlichst wenig zu tun. Arabisch ist eine semitische Sprache, ähnlich wie das Hebräische, während Farsi und Dari indogermanische Sprachen sind. Die Konjugation von Farsi ist fast identisch mit dem Lateinischen. Von daher kann ich also immer mehr aus dem Lateinischen sehr viel ableiten bei Farsi, weil das in vielem sehr, sehr ähnlich ist. Es ist also eine europäische Sprache, die auch sehr europäisch funktioniert und die von daher sich ganz gut auch lernen lässt. Das ist also auch von der Aussprache her viel, viel einfacher ist, als was weiß ich nun die arabischen Laute, die man dann ansonsten von sich geben müsste. Also von daher haben wir eben auch gleichzeitig Iraner und Afghanen, weil auch in Afghanistan das Dari ein Dialekt des Farsi ist. Ich sage es immer, ja, hier wird es erst recht verstanden, es ist so ähnlich wie Deutsch und Bayerisch. Ne?
Wie klingt denn das Vaterunser auf Farsi, dass man das mal hört?
Ja, das Vaterunser, ich sage es Ihnen mal auf Farsi, ne? Ey pedare mor kedar osamoni, moradas bort nometo, Malakute to bjojat, erodeje to anchenanke dar osemonas, da samin nis jarigadat. Nane kafofe rusaneje moro em ruspe mo bede, vaganohone moro bebaksh, amontoke mochas darone chodra mibakshim. Moro dar was vase majovar, balke moro as charira hoide. Rio siroke malakut rodat, vajolol asanetos to abadol abad. Amen. Amen auch. Ne? Also so klingt das. Ne? Aber ey, pedar, mo pedar, Vater, ne? Pater. Ne? Also ganz ähnlich. Ne? Und das ist also schon etwas, was, wo man auch merkt, da muss man jetzt nicht irgendwie seine Stimmbänder oder wer weiß was verrenken. Das kann man relativ gut dann auch verstehen und lernen nachher. Das ist alles gar nicht so schwierig. Ne? Wie gesagt, das Dari ist ein etwas dunkleres Farsi, ne, da muss ich ein bisschen genauer da manchmal auch hinhören, aber das ist in dem Sinne, dass sich Deutsche und Bayern ja auch oft ganz gut sprachlich verstehen können, ne? Und so ähnlich ist das also auch mit Afghanen und Iranern, ne, dass das, es gibt auch so diese fließenden Übergänge. Man muss zum Beispiel wissen, dass im Iran Millionen von afghanischen Flüchtlingen leben, ne? Und diese afghanischen Flüchtlinge, die werden im Iran behandelt wie der letzte Dreck. Die Kinder dürfen nicht zur Schule gehen, sind völlig wehrlos. Zum Teil werden diese Afghanen dann nachher einfach von der Polizei im Iran aufgegriffen und ihnen wird gesagt, entweder schicken wir dich sofort nach Afghanistan zurück oder du ziehst in den Krieg in Syrien. Ne, da hat der Iran natürlich auch in Syrien im Krieg ganz massiv seine Finger mit im Spiel. Ne? Der rekrutiert dann die Afghanen als Söldner. Ne? Das ist also alles natürlich dann ganz massiv. Habe ich eine ganze Menge von Afghanen, die dann geflohen sind, weil sie nur die Wahl hatten, in welchen Krieg sie nun ziehen sollten. Entweder Afghanistan oder Syrien. Ne? Und die dann sich auf den Weg gemacht haben nach Europa. Ne? Wo ihnen dann gesagt wird, ihr seid Wirtschaftsflüchtlinge. Nur ja, das ist ein Thema für sich. Ne? Wenn man diese Menschen dann kennenlernt, sie sind wirklich vor dem Krieg geflohen, weil sie nicht in den Krieg rein wollten. Ne? Aber viele Afghanen zum Beispiel auch, die sind geflohen, weil ihre Kinder nicht in die Schule gehen durften. Was würden sie machen, wenn sie eine Familie haben und sehen, meine Kinder kriegen keine Schulbildung? bleiben sie dann da oder fahren, gehen sie irgendwo hin, wo ihre Kinder in die Schule gehen können. Ne? Also überlegen sie sich mal, was sie machen würden. Ne? Ja, drum. Ja, wir sind hier natürlich schon wieder so, dass wir dann über Kleinigkeiten mosern. Ne? Und die Kinder da sind so dankbar, wenn sie Bildung kriegen. Ne? Das ist wirklich nochmal was ganz, ganz anderes dann. Ne? Also jedenfalls, das ist, deswegen haben wir mit Iranern und Afghanen zu tun, weil wir hier gemeinsame Sprache haben. Man muss also sagen, nicht alle sprechen Dari, sondern das sind hauptsächlich die im eher nördlichen Teil, also die Tadschiken und die Hazara und so weiter, die sprechen alle Dari. Im Süden sind dann mehr auch die Paschtunen, aus denen dann auch die Taliban ihre Leute rekrutieren. Die Paschtunen sind auch alle Sunniten, während die Hazara und die Iraner ohnehin ja in aller Regel dann Schiiten sind. Da komme ich gleich noch drauf. Das ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ne? Wir haben praktisch keinen, nein, nicht nur praktisch, wir haben überhaupt keinen Paschtunen in der Gemeinde. Also von den radikalen Sunniten aus dem Süden Afghanistans, da ist praktisch kein Zugang da. Aber bei den Schiiten ist eine ganz große Offenheit da. Ja, die geistliche Erweckung, die wir im großen Stil erleben unter Iranern und Afghanen, ist also eine Erweckung innerhalb des schiitischen Islams in ganz besonderer Weise. Ich habe auch Syrer und Iraker auch schon Sunniten getauft, aber das ist eher im kleineren Maßstabe. Wie kommt es, dass gerade die Schiiten dafür so offen sind? Man muss wissen, der schiitische Islam unterscheidet sich durch den vom sunnitischen Islam dadurch, dass er ein sehr viel größeres Gewicht setzt auf menschliche Vermittlung des Heils, ne? Oder überhaupt menschliche Vermittlung Gottes. Der sunnitische Islam ist eine ganz reine Rechtsreligion, letztlich auch eine Laienreligion. Da gibt es natürlich dann auch Imame irgendwo in den Moscheen, aber ansonsten sind eigentlich die Rechtsgelehrten die entscheidenden Leute. Im schiitischen Islam, da spielen die, haben die Imame noch einmal eine sehr, sehr viel größere Bedeutung tatsächlich als Geistliche, bis dahin, dass wir dann die Ayatollahs und so weiter haben, die also geradezu als heilsvermittelnd dann also auch angesehen werden. Wir merken aber damit, dass der schiitische Islam genau denselben Schwachpunkt hat wie der christliche Glaube. Gottes Bodenpersonal. Wenn Gottes Bodenpersonal schlecht ist, dann wirkt sich das unmittelbar aus auf die Akzeptanz der Religion. Und man muss sich vorstellen, dass im Iran also die Geistlichkeit ungefähr auf dem moralischen Niveau ist, wie die Geistlichkeit in der Renaissancezeit in der Kirche, ne, vor der Reformation. Ne? Also da geht es im Wesentlichen nur um Geld, da geht es darum, herumzuhuren bis zum Gehtnichtmehr und Ähnliches, ne, und eine Verlogenheit zwischen dem, was nach außen hin verkündet wird und was in Wirklichkeit gemacht ist, was also dieses ganze System für die Leute ungeheuer unglaubwürdig macht. Ne? Über die iranische Geistlichkeit lachen die Jüngeren also nur noch, die nehmen sie überhaupt nicht mehr ernst, weil die eben auch auf ihrem Bildungsniveau ungeheuer niedrig sind. Mit einem solchen schiitischen Imam kann man in vielen Fällen kaum diskutieren, weil er kaum eine Ahnung hat. Der weiß nur, wie er an sein Geld kommt, wenn er mal wieder eine Hochzeit veranstaltet, ne? Oder Beerdigungen und so, ne? Da kassieren die richtig dicke ab. Ne? Dazu kommt noch etwas anderes im schiitischen Islam. Der schiitische Islam er hat sich ja vom sunnitischen abgespalten über die Frage, wer sind die wahren Nachfolger Mohammeds? Da gibt es also im schiitischen Islam also so eine Zwölfer-Reihenfolge, also jedenfalls bei dem, der im Iran Staatsreligion ist. Und die meisten dieser ersten Leute, die in dieser Zwölferreihe sind, die sind alle getötet worden in Kämpfen mit zumeist dann eben der anderen sunnitischen Seite. Ne? Da finden also dann immer noch große Trauerfeiern jedes Jahr statt, für diese armen, gefallenen Leute wie Hossein. Also Hossein ist nun so ihr Ein und Alles und da findet also dann immer das Ashura-Fest statt. Und beim Ashura-Fest, da holen sie alle ihre Peitschen raus und geißeln sich bis zum Gehtnichtmehr, bis das Blut fließt. Ne? Dieses Jahr, vergangene Jahr, waren sie nun im Iran in einer ganz schwierigen Situation. Fußball-Weltmeisterschaft. Die FIFA setzt ausgerechnet auf diesen Ashura-Tag ein WM-Qualifikationsspiel an. Da muss man wissen, die Iraner sind fußballverrückt und die Geistlichkeit war entsetzt. Was macht man jetzt? Ein Fußballspiel an dem schlimmsten, also an dem tiefsten Trauertag des Jahres. Also wurde ein Erlass dann gemacht. Okay, die FIFA weigert sich, das Spiel zu verlegen, also wir müssen es abhalten. Alle müssen in Schwarz ins Stadion kommen. Und wenn ein Tor fällt für Iran, dann müssen alle immer auf die Brust schlagen. Sie dürfen nicht jubeln. Ne? Und das wurde dann auch entsprechend so gemacht. Ne? Frauen dürfen ja sowieso nicht ins Stadion. Ne? Aber das war, also unsere Leute lachen natürlich über sowas dann nur. Ne? Aber das bedeutet, ein schiitischer Muslim kennt religiöse Feste nur als Trauerfeste. Also dass etwas, dass man fröhlich sein kann in der Religion, das ist etwas, was für sie völlig fremd und neu ist. Dass man singen kann, dass man Musik machen kann. Na, Musik ist haram, ne? Wer Musik macht, kommt in die Hölle. Ne? Also das ist also dieses Denken, aber dazu dieses andere, sie haben einen ungeheuren direkten Bezug zum Leiden, dafür, dass Blut fließt. Und das ist wieder etwas, weshalb sie einen ganz einfachen Zugang haben, dann auch wieder zu der Kreuzestheologie im christlichen Glauben. Ich habe einen jungen Mann bei mir, der war gerade auch Praktikant bei mir, der war 5 Jahre lang im Afghanistan schon in der Ausbildung zum Mullah. War kurz vorm Abschluss. Da hat ihm ein Bekannter Mel Gibsons Passion Christi gegeben, wo wir als Deutsche ja immer so ein bisschen durchatmen und sagen, müssen diese Ströme vom Blut wirklich sein? Der hat diesen Film gesehen und ist durch diesen Film Christ geworden in Afghanistan, hat sein Mullah-Studium hingeschmissen und ist nach Europa geflohen. Aber dieses, dass Jesus sein Blut für uns vergießt am Kreuz, das ist etwas, was sie ungeheuer direkt und unmittelbar anspricht. Wir haben, ich sagte, unsere Kirche war völlig baufällig. Wir haben sie also im laufenden Betrieb saniert, inklusive der Gemeinderäumlichkeiten unten und alles, dass wir endlich mal vernünftige Toiletten und alles hatten. Aber in dem Zusammenhang stellte sich jetzt auch die Frage, was kommt vorne für ein Kreuz hin? Und das war also ganz bezeichnend. Wir haben mehrheitlich im Kirchenvorstand Iraner und Afghanen. So soll es ja auch sein. Ne? Aber die sagten, wenn da vorne ein Kreuz hinkommt, da muss richtig viel Blut vom Kreuz fließen. Ne? Also so richtig schön gotisches Kreuz, ne? Also mit allem Kruzifixus, ne? Mit allem drum und dran. Ne? Und unsere deutschen Gemeindeglieder und Kirchenvorsteher sagten, also wie wäre es denn so ein bisschen moderner, romanisch oder so. Ne? Also da merkte man also ganz deutlich schon allein auch diese, also wie gesagt, wir verstehen uns blenden in der Gemeinde, aber man merkt einfach diese Unterschiede, ne? Was also für uns zu drastisch und realistisch schon erscheint, das ist für sie genau das, was sie am christlichen Glauben ansieht. Christus, der wirklich sein Blut vergießt. Und was haben die im Iran alles schon selber an Blutvergießen mitbekommen und am eigenen Leibe erlebt? Ne? Wir haben im Augenblick einen jungen Mann bei uns im Kirchenasyl, ne? Wenn der seinen Rücken hoch, also sein T-Shirt hinten hochzieht, sie können nicht hingucken, ne? Wie der gefoltert worden ist schon im Iran, ne? Die wissen, was Blutfließen heißt. Wenn die sehen, wie Jesus, also im Jesus-Film, komme ich gleich nochmal drauf, ne, wie Jesus gegeißelt wird, das sind ihre Erfahrungen. Viele von ihnen haben selber Auspeitschungen und Geißelungen in ihrem eigenen Land schon erlebt. Und die sagen, oh Mensch, und Jesus hat das auch erlebt. Das ist einer von uns. Ne? Also das ist schon ganz bezeichnend, wie direkt sie da an dieses Leiden herankommen, was für uns heutzutage in Deutschland eigentlich eine ziemlich abstrakte Sache schon geworden ist, ne? Aber für sie ist das unmittelbar in ihre Lebensgeschichte hineinsprechend. Ja, also, was passiert im Iran? Man muss sich das mal vorstellen, Iran 5-mal so groß wie Deutschland, 80 Millionen Einwohner, also von daher immer noch ein auch zahlenmäßig sehr großes Land, 70% der Bevölkerung unter 30 Jahre alt. Bisschen andere Alterszusammensetzung, als wir sie in Deutschland haben. Und die jüngere Generation unter 30, die sind zu einem Gutteil noch sehr gut gebildet aus der Schahzeit. Die haben ein gutes Bildungssystem. Die fangen an zu fragen. Die kennen sich gut aus im Internet. Die wissen auch, wie man die staatliche Zensur des Internets umgeht, VPN und was es da so alles dann da gibt. Ne? Und die wenden sich in ganz, ganz großen Scharen vom Islam ab und erkennen nun den christlichen Glauben als Alternative. Wir haben im Iran eine christliche Erweckung in Dimensionen, die kann man sich kaum vorstellen. Und die, darüber können wir natürlich zahlenmäßig auch nur sehr, sehr begrenzt etwas sagen, weil eben es alles im Untergrund geschieht. Aber es gibt durchaus realistische Schätzungen, also von ganz seriösen Quellen, die von 500.000 bis 1 Million heimlicher Christen im Iran reden. Die treffen sich alle in kleinen Hausgemeinden. Die Geheimpolizei ist immer hinter ihnen her. Und wenn sie dann erwischt, dann konnten, ich muss leider in der Vergangenheit reden, dann konnten diejenigen, die nicht verhaftet wurden, noch fliehen. Mittlerweile ist die Tür zu. Ne? Die iranischen Christen sind in ihrem Land gefangen. Sie kommen nicht mehr aus der Türkei raus. Ne? Sie wissen weshalb. Ne? Also die sind in der Falle jetzt mit dem EU-Türkei-Abkommen, weil sie nicht mehr aus einem islamischen Land rauskommen und die Türkei natürlich sie sofort wieder in den Iran zurückschickt. Ne? Das bedeutet, das ist also für die Christen im Iran eine Katastrophe. Sie kommen nicht mehr raus aus ihrem Land. Ne? Und wie viele sitzen stattdessen jetzt eben im Gefängnis, weil sie eben keine Möglichkeit mehr haben zu fliehen. Aber jedenfalls, sie konnten noch fliehen bis letztes Jahr und kamen von daher dann also immer wieder dann raus. Oft war es so, dass sie noch gar nicht lange in den Hausgemeinden waren, dass es vielleicht das zweite oder dritte Mal war, dass sie da überhaupt dran teilgenommen haben, als die Geheimpolizei dann das entdeckt hat. Einer der Führer der Iranischen Republik hat gesagt, die größte Gefahr für die innere Sicherheit des Iran sind die Hausgemeinden, die christlichen Hausgemeinden. Ne? So weit ist es also mittlerweile, dass die selber zugeben, was für eine innere Dynamik diese christliche Erweckung im Iran mittlerweile entfaltet. Ne? Diese Leute müssen dann also, oder müssten eigentlich immer noch, dann also eben entsprechend fliehen. Und viele kommen dann eben auch, da kamen schließlich eben in Deutschland an. Mit mehr oder weniger schon vorhandenen Grundkenntnissen über den christlichen Glauben. Und da die alle natürlich ganz modern miteinander vernetzt sind, per Handy und alles, wissen sie auch, selbst schon in Teheran, wo die Südendstraße 19 bis 21 in Steglitz ist. Ne? Also das hat sich mittlerweile im Iran schon sehr rumgesprochen. Und sie versuchen also dann immer wieder dann auch eben nach Berlin gerade zu kommen, ne? Weil sie wissen, dass da eine Anlaufstelle dann ist. Ne? Also wir haben also von daher viele derer, die zu uns kommen und um die Taufe bitten, sind Leute, die wirklich schon wegen des christlichen Glaubens aus dem Iran geflohen sind. Dann gibt es natürlich andere, die einfach nur in Konflikt geraten sind mit dem iranischen Regime im Allgemeinen. Es ist ein furchtbares, totalitäres Regime und lassen Sie sich bitte nicht einreden, dass sich da unter Herrn Rouhani auch nur irgendetwas innenpolitisch verändert hat. Die Zahl der Todesurteile ist unter Herrn Rouhani in die Höhe geschnellt nach der Zeit von Herrn Ahmadinejad. Es ist also keinesfalls so, der Rouhani ist nur nicht ganz so blöde wie der Ahmadinejad. Der Ahmadinejad war einfach nur dumm. Ne? Also, aber der Rouhani ist geschickt. Der kann eben nach außen hin sich sehr, sehr viel besser verkaufen und tut nach außen hin so, als ob er irgendwie liberaler wäre. Ne? Aber im Inneren, was die Verfolgung der Christen angeht, ist es eher noch schlimmer geworden als vorher. Ne? Also das berichten auch alle übereinstimmend. Und wie gesagt, die Zahl der Todesurteile hat sich gegenüber Ahmadinejad, glaube ich, verdreifacht unter Rouhani. Ne?
Die Frage wirkt sich das auch, weil das schon eine Ferie verspiegelt ist mit dem Außenminister von Iran.
Also es gibt natürlich Bereiche, wo man versucht, ein bisschen nach offener zu wirken, aber man muss wissen, auch Herr Rouhani ist natürlich iranischer Klerus.
Ich meine, weil er die USA dadurch, dass John F. Kerry da, ja, Trauzeuge von seinem Schwiegersohn, Iraner, war, ist der Sohn vom Außenminister. Ja. Das heißt, dadurch hat er die USA sehr stark das jetzige Iran-Regime unterstützt.